Ja, heute mal eine etwas längere Textlesung. Ich versuche das einfach mal nochmal, die Geschichte in meinen Worten zu erzählen. Wir schreiben das Jahr 855 vor Christus. Und wie wir gehört haben, sitzt der König Ahab mit, der König von Israel ist, mit dem König Josaphat, der König vom Juda ist, also dem Südreich, sitzen die zusammen. Und Ahab hat eine gute Idee, weil er denkt sich, da ist Ramoth, diese Stadt gehört eigentlich zu Israel, aber die Aramäer, die haben das eingenommen. Und ich will das wieder zurückhaben. Und er und Josaphat verstehen sich, was in der Geschichte zwischen Nord- und Südreich gar nicht so selbstverständlich war. Wir sehen immer wieder Bürgerkriege zwischen den beiden Ländern. Und er sagt, hey, Josaphat, hast du nicht Lust, mit mir zusammen in den Krieg zu ziehen und Ramoth zurückzuerobern? Und Josaphat sagt ja, aber, und er stellt ihm eine Bedingung. Er sagt, ich ziehe mit dir in den Krieg, wenn wir Gott vorher befragen. Und Ahab denkt sich, okay, kein Problem, machen wir das so und holt seine 400 Propheten. Und diese Propheten, die raten ihm alle, zieh in den Krieg und du wirst gewinnen. Aber irgendwie Josaphat, der ist nicht so ganz glücklich damit. Er merkt, irgendwas stimmt da nicht. Und weil Josaphat selber ist ein sehr gottesfürchtiger König gewesen. Oder ziemlich im Gegensatz zu vielen anderen. Und er sagt ihm, hey, gibt es nicht einen echten Propheten des Herrn noch irgendwo in Israel? Und Ahab, der hat sofort einen Namen im Kopf. Aber der hat keine Lust auf ihn, weil er weiß, der geht mir so auf die Nerven, der sagt immer nur schlechte Sachen zu mir. Ich will das nicht. Und Josaphat überredet ihn und sagt so, komm, lass den holen. Und wer ist dieser Mann? Es ist Micha. Also schicken sie einen Boten zu Micha. Und der Bote kommt zu Micha und sagt dann, der Bote sagt ihm, hey Micha, alle anderen Propheten haben gesagt, Ahab soll in den Krieg ziehen. Sag das doch auch einfach, dann wirst du keine Probleme haben, dann wird es nicht so schlimm sein, der König wird dich in Ruhe lassen. Aber Micha ist es wichtiger, auf Gott zu hören und dem König das zu sagen, was Gott will. Und so kommt Micha zum König und sagt ihm erstmal ironischerweise so, ja, Gott hat gesagt, wenn du in den Krieg ziehst, dann wirst du gewinnen. Aber stellt sich heraus, Gott will genau das Gegenteil. Gott prophezeit ein schlimmes Ende, wenn Ahab da in den Krieg zieht. Und wie reagiert Ahab, als er das hört? Ahab wird richtig wütend. Was glaubt dieser Möchtegern-Prophet, wer er eigentlich ist? Und er packt Micha und wirft ihn ins Gefängnis und zieht trotzdem in den Krieg. Und wir können gerne die PowerPoint anmachen. Die Sache ist, stell dir vor, du selbst wärst Ahab, der König. Und du würdest vor der Entscheidung stehen, hörst du jetzt auf Micha oder nicht? Diesen Propheten, der dir die ganze Zeit immer wieder auf die Nerven geht, der dir immer wieder Sachen sagt, die richtig wehtun. Oder hörst du lieber auf die 400 Propheten, die das sagen, was du hören möchtest? Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann, zumindest war es bei mir so, dann denke ich immer, oh Mann, dieser Ahab, was für ein Idiot der eigentlich ist. Da kommt ein Mensch, der ist bereit, ihm die Wahrheit zu sagen. Warum hört er nicht darauf? Warum versucht er seinen eigenen Willen durchzusetzen? Und dabei gucken wir von der Situation von außen da drauf. Wir verhalten uns wie manchmal die Sportreporter, die nach dem Spiel dem Trainer sagen, welche Taktik er hätte anwenden sollen. Natürlich ist es nach dem Spiel einfach zu sagen, wie verhalte ich mich dann? Aber was ist, wenn du in genau so einer Situation drinsteckst? Wenn ein Freund zu dir kommt und dich um ein persönliches Gespräch bittet. Und in diesem Gespräch sagt er dir, dass die Leute um dich herum dich meiden, weil du vielleicht arrogant oder besserwisserisch wirkst. Vielleicht sagt er dir, dass deine Worte nicht heilend sind, sondern zerstörend, dass du lästerst. Vielleicht sagt er dir auch, dass der Dienst, den du in der Gemeinde tust, dass er glaubt, dass es nicht so ganz zu deinen Gaben passt und du vielleicht was anderes probieren solltest. Wie reagierst du? Wirst du ihm die Hand küssen, weil du dankbar bist? Oder wirst du deine Hand gegen ihn erheben, wie Ahab es tut? Wirst du dein Knie beugen? Oder wirst du voller Stolz dagegenhalten? Wir wollen heute über wahre Freundschaft reden. Und der Vers, den wir heute uns angucken, finden wir in Sprüche 27, Vers 6. Treu gemeint sind die Schläge des Freundes, aber reichlich sind die Küsse des Hassers. Kurz und prägnant, so wie die Sprüche sind. Im Sommer letzten Jahres haben wir mit der Jugend die Sprüche uns angeschaut und haben gemerkt, was für ein unglaublich wundervolles Buch das ist. Die Sprüche, sie sind eine Ansammlung von Weisheiten, die uns zeigen, wie man das Leben führen sollte, wie man weise das Leben führt. Und sie wurden eigentlich zusammengestellt für einen zukünftigen König beziehungsweise für einen Leiter. Und wir finden in den Sprüchen alle möglichen Themen, wie man andere Personen anleitet, den Umgang mit Geld, gute Kommunikation, also alle Lebensbereiche, die man sich nur vorstellen kann. Und diese Sprüche sind aufgeteilt in teilweise sehr komplizierte Rätsel, wo man richtig lange braucht, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Und manchmal auch sehr einfache, praktische Tipps. Und sowas haben wir hier, einen ziemlich einfachen, praktischen Tipp. Er lehrt uns eine wichtige Weisheit über Freundschaft. 2018 wurde eine Umfrage in Deutschland durchgeführt, in der die Menschen befragt wurden, was für sie eine gute Freundschaft ausmacht. Und 51% haben geantwortet, dass eine gute Freundschaft ausmacht, dass man sich gegenseitig Geheimnisse anvertrauen kann. 70% sagten, dass es wichtig wäre in einer Freundschaft, dass man füreinander da ist. Wenn man ein Haus baut, dass man Hilfe hat oder auch emotional, dass man jemanden hat, mit dem man alles teilen kann und da jemanden hat, der für einen da ist. Aber der Spitzenreiter, das Wichtigste, haben die Deutschen gesagt, wäre Ehrlichkeit in einer Freundschaft. Und ich muss ehrlich sagen, dass es mich ziemlich erstaunt hat, dass dieser Wert in der Freundschaft so hoch angesetzt ist. Und ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit das wirklich stimmt. Inwieweit wollen wir Ehrlichkeit? Weil ich glaube, dass zwischen dem, was man sagt und dem, was man im Endeffekt tut, eine große Lücke sein kann. Man wünscht sich zwar Ehrlichkeit, aber nicht auf allen Ebenen. Ich wünsche mir, wenn ich gegessen habe und irgendwo in den Zähnen was hängen bleibt, dass mein Gegenüber mich darauf hinweist. Ich wünsche mir, dass mein Gegenüber, wenn ich Sport mache, mir Tipps gibt, wie ich mich verbessern kann. Oder wenn ich eine Bewerbung schreibe, dass jemand das drüber liest und da auch Verbesserungsvorschläge gibt. Aber wünsche ich mir wirklich Kritik an meiner Persönlichkeit? Will ich wirklich hören, wie ein Freund zu mir kommt und kritisiert, was ich tue? Ein bekanntes deutsches Lied sagt, das lief eine Zeit lang immer wieder im Radio, das sagt, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Alle anderen sollen sich doch verändern, lass sie doch sagen, was sie wollen, bleib so, wie du bist. Aber ganz ehrlich, solche Ehrlichkeit ist nicht das, wovon die Sprüche sprechen. Es sind Streicheleinheiten. Der Spruch sagt, treu gemeint sind die Schläge. Schläge sind Dinge, die uns hart treffen, die uns wirklich wehtun und ganz tief ins Innere geht. Es sind halt wirklich solche Dinge, die unsere Persönlichkeit betreffen. Sowas, wenn jemand sagt, dass wir arrogant wären, dass wir Dinge tun, die gefährlich für unsere Ehe sind, dass wir lästern, der Dienst in unserer Gemeinde, Dinge, die uns sehr nah am Herzen sind, wenn die angesprochen werden, das tut weh. Und wir wollen das vielleicht nicht wahrhaben. Oder wir versuchen, Ausreden zu finden. Ich kenne das von mir selber. Und wir versuchen, uns zu rechtfertigen. Aber du und ich, wir beide, wir alle müssen verstehen, dass unser Charakter fehlerhaft ist. Unsere Taten sind fehlerhaft. Und du und ich, wir beide sind fehlerhaft. Wir sind begnadigte Sünder und nicht sündlose Heilige. Und manchmal habe ich das Gefühl, in der Gemeinde wird so ein Bild vermittelt, dass wir halt eben perfekt sein müssen, dass unsere Schale zeigt immer nur das Gute. Aber das ist halt eben nicht der Fall. Wir sind begnadigte Sünder und nicht sündlose Heilige. Und das Problem ist, was wir Menschen haben, ist, dass unsere Sicht auf uns selbst oft verzerrt ist. Die Bibel sagt, wir haben ein trügerisches Herz, was sich selber betrügt. Und wir brauchen den Blick von außen, um uns eine neue Perspektive zu geben. Deswegen heißt das Thema heute auch wahre Freundschaft, ein Perspektivwechsel. Weil ich vergleiche das gerne mit einem Fisch im Aquarium. Man kennt dieses Bild, es gibt diese Goldfischkugel und so ein kleiner Goldfisch. Und wenn er nach draußen guckt, seine Sicht von der Außenwelt ist verzerrt durch das Glas. Jetzt kann es aber helfen, wenn jemand von außen dem Fisch helfen kann und noch eine weitere Perspektive mit reinbringt. Und es kann uns helfen, einfach Dinge zu sehen, Fehler zu sehen, die wir vorher nicht gesehen haben. Es gibt uns Möglichkeiten zum Wachsen. Wenn ein Freund das für dich tut und ehrlich zu dir ist, dann hat er selbst ja keinen Vorteil. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache, die wir uns bewusst werden müssen. Unser Freund hat keinen Vorteil, wenn er uns sagt, dass wir in irgendeiner Sache einen Fehler machen. Er könnte sich dieses ganze Theater auch einfach sparen. Er könnte sagen, er macht halt die Fehler, ist mir egal, ich spare mir das Theater, mir ist die Freundschaft wichtiger, als mit ihm jetzt darüber zu streiten. Weil wenn ich ihn anspreche, dann weiß ich sowieso, er blockt ab, er wird sich rechtfertigen, das hat alles keinen Sinn. Und das wäre ja schade. Und deswegen, weil wir fehlerhaft sind, weil wir eine getrübte Sicht haben, brauchen wir Freunde, ehrliche Freunde, Geschwister, die bereit sind, über ihren Schatten zu springen und zu sagen so, Fabi, Eugen oder Sophia, ich hab da etwas, was mir aufgefallen ist und ich wollte dir da etwas sagen. Und bereit sind, diesen Schritt zu tun. Und ich glaube, wir werden, wenn wir solche Freunde finden und wenn wir solche Freunde selbst werden, sehr viel dazu gewinnen können und sehr weiter gemeinsam wachsen können. Und ich möchte mit euch betrachten, okay, wo finde ich solche Freunde? Weil wir können ja jetzt nicht einfach auf eBay oder auf Amazon gehen und uns einen Freund bestellen. Das geht einfach nicht. Die Frage ist also, wie finde ich einen guten Freund? Und dazu habe ich euch drei Vitamin Bs mitgebracht, also Vitamin Beziehung, die euch helfen können, solche Freunde zu finden. Und vielleicht, wenn ich hier rumfragen würde, was würdet ihr als erstes tun, würde wahrscheinlich als erstes kommen, beten. So, man sollte beten für Freunde. Und das ist auch eine gute Idee. Beten sollte immer unseren Tag begleiten, weil wie Gott auch solche Dinge, die man vielleicht denkt, ja, was wird Gott das wirklich interessieren? Ja, Gott interessiert sich dafür. Aber das Interessante ist, dass die Bibel oder Sprüche nicht einmal sagt, bete für einen guten Freund. Finden wir darin nicht. Sondern die Sprüche fordern dazu auf, dass man selbst aktiv Gemeinschaft mit Menschen sucht, die das Potenzial haben, gute Freunde zu sein. Was heißt das? Die Bibel fordert von uns, dass wir Eigeninitiative zeigen. Sie sagt, hey, es ist gut, dass du betest, aber Gott hat dir einen Verstand gegeben, Gott kann dir Weisheit schenken. Gucke um dich herum, schau auf die Menschen, die du kennst und versuche aktiv Zeit mit denen zu verbringen, wo du glaubst, dass sie gute Freunde sein könnten. Es ist nämlich auch so, wenn ich eine Prüfung habe und ich weiß, ich muss für diese Prüfung eigentlich viel lernen, dann kann ich beten, so viel ich will. Aber wenn ich mich dann auf die Couch setze, Chips esse und was gucke, aber nicht lerne, werde ich diese Prüfung trotzdem nicht bestehen. Gott fordert von uns Eigeninitiative. Gott hat uns diesen Verstand gegeben. Und darum geht es. Also, begib dich betend. Das Gebet soll immer noch da sein. Begib dich betend auf die Suche nach solchen guten Freunden. Schau um dich herum. Schau, welche Menschen vielleicht ehrlich sind. Vielleicht ist es auch mal ein ehemaliger Freund gewesen und die Freundschaft ist zerbrochen, weil diese Person ehrlich zu dir war. Aber begib dich auf die Suche und suche nach Menschen, die wirklich das Verlangen haben, gute Freunde zu sein. Als nächsten Punkt geht es darum, bitte deinen Freund selbst um Ehrlichkeit. Es ist ja eine gute Sache, dass wir neue Freunde suchen wollen, aber oft haben wir schon einen bestimmten Freundeskreis und das heißt ja nicht, dass diese Freunde schlecht sind. Vielleicht haben wir auch gute geistliche Gespräche mit diesen Personen, aber wir können sie bitten, ehrlich zu uns zu sein. Das klingt vielleicht ein bisschen sadistisch, weil wir unseren Freund quasi auffordern, uns zu verletzen. Aber wir können extrem davon profitieren. Vielleicht ist es sogar so, dass dieser Freund seit längerem etwas auf dem Herzen hat, was er dir sehr gerne sagen würde, aber er hat gerade einfach nicht den Mut dazu, was auch verständlich ist. Es ist nicht leicht, ehrlich zu sein zu den Menschen, die man liebt. Man hat vielleicht die Angst, dass sich etwas in der Freundschaft verändert, dass die Freundschaft vielleicht sogar ganz kaputt geht dadurch und dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Doch unsere Bitte an unseren Freund zu sagen so, hey, sag mal ehrlich, was denkst du dazu? Oder hast du irgendwas, wo du ehrlich zu mir sein kannst? Kann unseren Freunden helfen und ihnen eine Starthilfe geben. Wie wenn ein Auto, wenn der Motor nicht mehr anspringt, dann nimmt man ja auch ein Überbrückungskabel und schließt es an und gibt diesem Auto eine Starthilfe. Genauso können auch wir unseren Freunden einen kleinen Schubser, eine Starthilfe geben, indem wir sagen, hey, ich würde mir wünschen, dass meine Freunde ehrlich zu mir sind, mir ehrlich sagen, was ich vielleicht falsch mache. Hast du irgendwas, ist dir irgendwas aufgefallen? Sei bitte ganz ehrlich zu mir. Und so können wir den Freunden diesen Platz einräumen, dass sie uns widersprechen, dass sie Dinge sagen, wo sie andere Vorstellungen darüber haben wie wir. Und so können wir auch weiter gemeinsam zu Gott wachsen. Aber dazu kommt noch ein wichtiger Punkt, das dritte B, behalte deine Freunde durch Dankbarkeit. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung für uns und das ist ziemlich schwer. Wenn du deinen Freunden anbietest, ehrlich zu dir zu sein, dann geht es darum, dass man selber eben nicht wütend wird, nicht beleidigt ist, auch gerade sich nicht sofort rechtfertigt, sondern erstmal Danke sagt, auch wenn es wehtut, auch wenn es verletzt, weil das kann sehr gut sein. Auch wenn wir Freunde bitten, dass sie ehrlich zu uns sind, heißt es nicht, dass es uns nicht verletzen wird. Es kann sehr tief wehtun. Aber lasst uns diesen Freund extrem wertschätzen, dass er den Mut hatte, dass er bereit war, etwas, die Wahrheit zu uns zu sagen. Weil wenn wir stur sind und unserem Freund dann, weil er uns die Wahrheit gesagt hat, negativ entgegentreten, dann müssen wir damit wahrscheinlich rechnen, dass er es nicht ein zweites Mal machen wird. Und deswegen gerade dieses Nicht-Rechtfertigen, ich kenne das von mir, das fällt mir so schwer, so schnell passiert ist, dass jemand sagt was und dann sage ich, ja, aber ich habe das und das und das und das und ich schiebe es auf die Umstände, anstatt zu sagen, danke, dass du so ehrlich zu mir warst, ich werde darüber nachdenken. Es gibt natürlich noch andere Kriterien, die gute Freunde erfüllen sollten. Es wäre sehr wichtig, dass es ein Christ ist, weil natürlich können uns auch können auch Nicht-Christen ehrlich zu uns sein und gute Ratschläge geben. Aber gerade wenn wir Ratschläge brauchen für ein Gott wohlgefälliges Leben, gerade da ist es wichtig, enge Beziehungen zu Menschen zu haben, die Gott kennen, die Gott lieben und diesen Weg mit Gott gehen. Und deswegen brauchen wir da Menschen, die genau das suchen. Aber, jetzt kommt ein kleines Aber. Dem Freund zuzuhören und seine Kritik anzunehmen, heißt noch nicht, dass das, was er sagt, richtig ist. Weil es eben sein kann, dass Menschen Fehler machen, dass wir eine falsche Sicht haben. Deswegen mit Dankbarkeit annehmen, aber das auch noch reflektieren. Also selber darüber nachdenken, was hat der Freund jetzt gesagt. Und wahrscheinlich ist es so, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst sind und unser Freund da einen blinden Fleck aufgezeigt hat, den wir vorher nicht gesehen haben, dann bin ich überzeugt, wird es selten der Fall sein, dass wir nicht ihm zustimmen müssen, können. Sondern meistens werden wir sagen müssen, ja, er hat recht, da muss sich etwas ändern. Aber trotzdem, nicht, es geht darum, dankend anzunehmen und dann darüber nachzudenken und zu überlegen, was ist wahr daran? Wir haben jetzt also diese eine Perspektive betrachtet. Wie finde ich einen guten Freund? Was sind gute Freunde für mich? Wir wollen heute auch die andere Perspektive anschauen. Wie bin ich ein guter Freund für dich? Wie kann ich zu diesem guten Freund werden? Denn genauso wichtig wie gute Freunde zu suchen, ist es auch, ein guter Freund zu sein. Weil mir ist das passiert das auch ab und zu, dass ich habe dann Menschen oder Freunde, die ich eigentlich sehr gern mag, und dann passiert etwas, was ich nicht gut finde. Und anstatt zu diesem Menschen zu gehen, wo gehe ich hin? Ich gehe zu meiner Frau oder zu anderen Freunden und spreche mit denen dann über die Fehler einer anderen Person, anstatt diese Person selbst anzusprechen. Und das ist sehr gefährlich, weil wenn wir das tun, dann sehen wir Zwietracht und Spaltungen in unsere Beziehungen. Und das wird die Freundschaften und die Gemeinde kaputt machen. Deswegen ist es so, auch wenn es schwer ist, ist es wichtig, diesen Mut aufzubringen, zu sagen, so, weil ich diese Person liebe, gehe ich auf sie zu und bin ehrlich zu ihnen. Und da will auch ich mich verändern lassen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, habe den Mut, auf diese Menschen zuzugehen. Ein gutes Bild, was das beschreibt, nehme ich aus meiner Kindheit. Und zwar, als Kind hat man immer wieder mal Fehler gemacht und die Eltern haben einen bestraft. Und in 99% der Fälle hatten sie auch recht damit. Da habe ich wirklich Blödsinn gemacht. Aber die Strafe ist bei mir nie so stark im Kopf geblieben, wie einige Situationen, wo meine Eltern weinend vor mir saßen und zu mir gesagt haben, oder sich entschuldigt haben bei mir. Und sie haben mir gesagt, Fabi, es macht uns nicht Spaß, dir weh zu tun. Es macht uns nicht Spaß, dich zu bestrafen. Aber wir haben es aus Liebe getan, weil wir uns das Beste für dich wünschen. Und wirklich, hat sich so in mein Gedächtnis, in mein Herz gebrannt, dass ich sage, ja, die Strafen, ich weiß, dass ich mal bestraft wurde, aber vielmehr weiß ich, dass meine Eltern das aus Liebe getan haben und es ihnen keinen Spaß gemacht hat. Und ich glaube, das ist eine wirklich gute Einstellung, mit der wir zu unseren Freunden gehen sollten. Indem wir sie zwar schlagen mit dem, was wir sagen, aber indem wir es aus Liebe tun. Und so unseren Freunden ihren toten Winkel in ihrem Leben aufzeigen. Und dabei habe ich 4 Regeln aufgeschrieben, die wichtig sind und die wir bedenken sollen, bevor oder während wir es unserem Freund sagen. Als allererstes, bevor wir zu unserem Freund gehen, ist die Sache, was ist deine Motivation? Warum gehst du zu deinem Freund? Warum willst du genau diese Sache deinem Freund sagen? Es gibt nämlich auch viele falsche Gründe, warum wir Menschen etwas sagen, was uns an ihnen stört. Es kann nämlich sein, dass wir das nur sagen, weil es ein Problem ist, was wir damit haben, weil es uns nervt, aber nicht, weil es an sich falsch ist. Ein kurzes Beispiel dazu aus der Anfang der Ehe mit Sophia. Und zwar war es so, Sophia beim Zähneputzen, sie putzt immer direkt über dem Waschbecken. Und mich hat das am Anfang so gestört, so genervt. Und irgendwann habe ich gemerkt, warum stört mich das? Ist das, weil es wirklich falsch ist, was sie macht? Oder ist das einfach nur, weil ich so egoistisch bin? Und so habe ich gemerkt, so, hey, nicht sie muss sich verändern, sondern eigentlich ich muss mich verändern. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir unsere Motivation hinterfragen. Habe ich dadurch einen Vorteil? Geht es um mich oder geht es mir um meinen Freund? Und so sollte Liebe unser Motor sein. Sage ich vielleicht etwas nur, um jemanden anderen auch zu verletzen? Oder sage ich es aus Liebe? Das Zweite, was wichtig ist, ist das Taktgefühl. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man einfach nach und nach lernen kann und lernen muss. Und zwar die Frage nach dem, wann wir etwas sagen. Es scheint vielleicht nebensächlich zu sein, aber nehmen wir mal an, dein Freund hat gerade eine schwere Zeit zu durchleben. Du weißt, er hat mit verschiedenen Problemen, vielleicht finanziell, vielleicht in der Ehe, in anderen Beziehungen, es hapert einfach. Und wenn du darüber nachdenkst, dann weißt du, okay, es läuft nicht gut. Und ihm dann noch irgendwas reinzudrücken, was gar nichts mit dem allen zu tun hat, was seine Situation, weil du denkst so, ja komm, schlimmer kann es ja nicht werden mit ihm. Liebloser könnte man eine Sache nicht sagen. Und da zu lernen, okay, und zu schauen, in welcher Situation ist mein Freund. Und was dafür wichtig ist, sind unsere Ohren. Wir müssen unseren Freunden zuhören, um zu erkennen, wie geht es ihnen gerade, in welcher Situation sind sie gerade. Und wenn wir ihnen zuhören, werden wir merken, okay, vielleicht ist gerade eben nicht der richtige Zeitpunkt, ihm eine bestimmte Sache zu sagen, sondern ihn gerade zu unterstützen, für ihn da zu sein und mit diesen Dingen zu warten. Es gibt einen Spruch, der sagt, da ist einer, der wünscht am Morgen früh aufgestanden seinem Nächsten mit lauter Stimme Glück, aber als Verwünschung wird es ihm angerechnet. Da geht es darum, da gibt es eine Person, die steht früh morgens auf und ist so richtig gut gelaunt und ruft überall raus und solche Menschen gibt es. Und dann gibt es andere, die sind ja eher so Morgenmuffel. Die wollen morgens am liebsten gar nicht angesprochen werden. Und wenn sie so einen glücklichen Menschen sehen, dann sind sie einfach nur genervt und es passt überhaupt nicht. Und dieser Spruch sagt eigentlich, was er uns damit sagen will, ist, sage die Sachen, auch wenn sie gut sind, wenn sie zur falschen Zeit gesprochen sind, werden sie trotzdem keinen Segen bringen. Also, erstens die Motivation, zweitens das Taktgefühl. Drittens ist es wichtig, wie man eine Sache sagt. Wenn wir einfach nur brutal unserem Freund die Kritik vor den Kopf hauen und einfach sagen, das und das und das und das gefällt mir nicht, das musst du ändern, dann werden wir eher den Freund so stark verletzen und wehtun, dass er gar nicht darauf hört, auf das, was wir sagen, egal wie gut es ist. Und es kann sogar sein, dass durch die Verletzung dieser Mensch Abstand von uns nimmt. Ich möchte das mal vergleichen mit einem Uhrenmacher. Wenn ein Uhrenmacher eine Uhr repariert, dann geht er mit der größten Vorsicht dran. Er hat eine Lupe und er sitzt manchmal stundenlang, wirklich stundenlang sitzen sie vor dieser Uhr und machen mit der Feinarbeit, versuchen die diese Uhr zu reparieren. Und wie ein Uhrenmacher mit Vorsicht und Liebe diese komplizierte Uhr versucht zu reparieren, genauso sollten auch wir an unsere Freunde herantreten, weil Menschen sind auch sehr kompliziert. Und mit Liebe und Geduld und Gefühl versuche diesen Menschen zurechtzuweisen. Weil nur weil da steht, dass die Schläge unseres Freundes gut sind, heißt es noch nicht, dass wir unseren Freund schlagen sollen. weil es wird trotzdem verletzen, auch wenn wir mit Vorsicht rangehen. Weil der Uhrenhammer geht ja auch nicht mit Hammer und Meißel und versucht zu gucken, ob so die Uhr wieder repariert wird. Bei manchen Sachen funktioniert vielleicht ein paar Mal Klopfen, aber bei Uhren wahrscheinlich eher weniger. Stattdessen ist es wichtig, liebevolle Kritik zu üben. Es gibt ein gutes Sprichwort, das sagt, der Ton macht die Musik. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht nur negativ reden und die ganze Zeit ihn schlecht machen, sondern vielleicht fangen wir das Gespräch erstmal an mit einer Sache, die wir an dieser Person schätzen. Dass wir sagen, hey, ich schätze sehr, und dann erst zu der Kritik kommen. Auch das Wort konstruktive Kritik ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Das bedeutet, wir sagen nicht nur die schlechten Sachen, was wir falsch finden, sondern wir geben unserem Freund auch die Hilfe, wie er sich verbessern kann und sagt, guck mal, ich glaube, das läuft nicht so gut. Wäre es nicht eine Idee, das so zu machen? Und da können wir mit viel Liebe rangehen. Auch unserem Freund nicht einfach zu unterstellen, dass er es mit böser Absicht etwas macht. Weil ich denke, ganz oft passieren uns Fehler, die wir gar nicht so gemeint haben. Vor allem im Gespräch kann ganz schnell uns etwas rausrutschen, was wir überhaupt nicht so gemeint haben. Und da zu sagen so, hey, ich unterstelle meinem Freund nicht eine bösartige Absicht, sondern ich versuche erstmal vom Besten auszugeben und diesem Freund mit Liebe zu begegnen. Und wir kommen zu der vierten Regel, verständnisvoll. Erwarte nicht, dass dein Freund sich sofort freuen wird. Es ist ganz normal, dass Menschen erstmal abblocken, dass man sich darüber ärgert, dass man eben nicht freundlich und liebevoll und dankbar darauf reagiert, sondern dass es einfach wehtut. Und gib deinem Freund einfach Zeit, darüber nachzudenken, weil meistens ist es so, dass wenn man eine Zeit lang darüber nachgedacht hat, dann wird man schon schätzen lernen, was der Freund einem gesagt hat. Dazu auch eine kurze Geschichte. Während ich diese Predigt vorbereitet habe, saßen Sophia und ich im Auto und Sophia hatte mir irgendwas gesagt und das Erste, womit ich reagiert habe, war Ablehnung. So, nein, ich habe doch gar nichts und habe mich gerechtfertigt und war wütend darüber. Und während ich das gemacht habe, dachte ich mir so, Fabi, du schreibst gerade eine Predigt darüber, dass es gut ist, die Kritik von anderen anzunehmen, aber gerade verhältst du dich selber gar nicht so. Und ich bin dankbar und froh, dass Sophia einer der Freunde ist, die ehrlich ist und bereit ist, mir diese Dinge zu sagen und dass sie noch nicht abgeschreckt hat, dass ich manchmal wütend wurde oder mich gerechtfertigt habe. Und so lasst uns auch unseren Freunden die Zeit geben und die Möglichkeit, dass sie ihre Wunden heilen, dass sie darüber nachdenken. Und ich denke, dass die Freunde wirklich bereit sind, meistens eigentlich sich im Endeffekt darüber freuen werden. Und so haben wir jetzt vieles gehört, wie wir gute Freunde finden können, aber auch wie wir selber ein guter Freund sind. Und wir stehen vor einer großen Herausforderung und einem großen Problem. Denn wir wissen, jeder von uns braucht diese guten Freunde. Aber egal, welchen Mensch wir als Freund haben, Menschen machen Fehler, Menschen sind halt nicht die besten Freunde und Menschen können uns auch enttäuschen. Was wäre, wenn es einen Freund geben würde, der uns niemals enttäuschen würde, der uns niemals im Stich lässt, der immer ehrlich zu uns ist und uns sagt, wo wir Fehler machen, der das auch liebevoll macht und bereitwillig. Ein Freund, der niemals mit einer falschen Motivation uns diese Dinge sagen würde, sondern der voller Liebe und immer mit dem besten Ziel für uns ehrlich zu uns ist. Solch einen Freund haben wir in Jesus. Und das ist diese Ermutigung, die ich euch auch in dieser Predigt mitgeben möchte. Jesus ist der beste Freund. Gott ist der beste Freund und er lässt uns niemals im Stich. Jesus selbst stellte sein Leben hinten an, hinter deines. Und er war bereit für dich am Kreuz zu sterben und für die Schuld, die du dir aufgeladen hast durch deine Fehler. Wie wundervoll ist das? Und wenn du Jesus schon als Freund hast, dann darfst du dankbar sein und jubeln darüber. Und wenn Jesus noch nicht dein Freund ist, wenn du sagst, ja, so ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, ob Jesus wirklich mein Freund ist, dann lade ich dich heute ein. Jesus steht mit offenen Armen da und er will dich als Freund empfangen. Er will dein guter Freund sein. Ich habe noch gar nicht das Ende der Geschichte von Ahab erzählt. Das Ende. Ahab, er hörte nicht auf Micha. Er steckte ihn ins Gefängnis, er zog in den Krieg. Und was passierte? Er starb. Er ritt in den Tod, weil er zu stolz war, auf die Warnung zu hören, die Micha aus Liebe zu ihm gesagt hat, beziehungsweise aus Liebe zu Gott. Sei selbst nicht wie Ahab. Jesus sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als nur durch ihn. Und wenn du nicht auf diese Warnung hörst, dann wirst du genau wie Ahab auch in den Tod reiten. Aber dieser Tod wird nicht nur der Tod hier auf der Erde sein, sondern der zweite Tod, der niemals enden wird. Deswegen, hör auf Jesus, komm zu ihm, lass dich von ihm verändern. Er ruft dich und er ist wirklich der wertvollste und beste Freund. Deswegen, bevor du überhaupt irgendeinen anderen Freund dir suchst, der ehrlich zu dir ist und es gut mit dir meint, suche erstmal Jesus als Freund. Und er wird dich verändern und wird dir helfen, auch andere Freunde zu finden, die ähnlich sind wie er. Amen. Wir singen jetzt gemeinsam, aber wir hören jetzt das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus.